aber da ist das natürlich genauso.
Das ist hier in der Gemeinde so und das ist auch in der Gemeinde so, über die wir schon letzte Woche geredet haben. Also insofern ist es ein bisschen Fortsetzung von dem, was wir auch letztes Mal hatten. Ihr erinnert euch noch an Alfred. Alfred stand letztes Mal da und hat so erstaunt zwei- oder dreimal gefragt, jeder? Also es ging um die Gottesdienstgestaltung in Korinth. Und genau über die Gemeinde geht es auch. Die Gemeinde war nicht nur ein Vorbild, wie man Gottesdienst gestaltet, sondern die Gemeinde hat nicht nur vorbildhaften Charakter gehabt, muss man wahrscheinlich sagen. In ihr gab es auch gelegentlich Auseinandersetzungen und wohl ziemlich dramatische. Und der Predigtext wird nachher aus dem Korintherbrief sein. Und Paulus beginnt diesen Brief direkt nach der etwas freundlichen Einleitung, geht er direkt und unmittelbar auf diese Auseinandersetzungen ein. Und interessanterweise haben die Auseinandersetzungen, obwohl es sicher auch Sachaspekte dahinter hatte, haben die Auseinandersetzungen auch mit Personen zu tun. Das geht sogar so weit, dass sich die Leute in ihren Positionen über die Personen definieren. Also es ist dort davon die Rede, in der Lutherbibel steht es so schön, deshalb zitiere ich jetzt das nach Luther, dass welche paulisch waren, die anderen waren apollisch, die dritten waren käfisch und die vierten, die waren christisch. Also die Positionen sind auch gar nicht mehr bekannt. Es ist nicht mehr so ganz klar, worum es eigentlich ging. Es wird viel spekuliert, wenn man Kommentare liest, was eigentlich die Positionen gewesen sein können. Interessant ist, dass sie ihre Positionen auch an Personen festmachen. Also an Paulus, klar, an Apollo war wohl ein Mensch, der ein ganz guter Redner war und auch so eine eigene Ideen, Vorstellungen, Gedankengebilde über den christlichen Glauben sich gemacht hat, die er wohl in einer guten Art und Weise darstellen konnte. Das kann man so ein bisschen aus dem Brief rauslesen. Dann die Käfischen, das waren die mehr so mit Petrus gehalten haben. Und es gab die ganz frommen, die gesagt haben, mit denen haben wir alles nicht, wir sind christlich. Das waren die ganz cleveren und ganz frommen. Dann habe ich mal nachgedacht, interessant ist, dass in der Kirchengeschichte, wenn man so mal durchgeht, auch sehr viele Gruppen sind, die sich auch über Namen definieren. Also gehen wir mal erst zu den anderen, fangen wir nicht bei unseren. Katholisch ist nämlich auch nicht immer gleich katholisch. Da gibt es Franziskaner, Benediktiner, Dominikaner und die ganz Frommen gibt es auch, Jesuiten. Diejenigen, die natürlich nur Jesus nachfolgen. Interessant, alle sicher Gruppen, die entstanden sind aufgrund bestimmter Positionen, geblieben sind letztlich die Vornamen. Also Dominik, Benedikt, die heißen nicht, wir sind die 80 Regeln befolgen, sondern die haben sich tatsächlich nach der Person genannt, die die Regeln aufgestellt hat, eben nach Benedikt. Kommen wir ein bisschen näher, aus der Kirche, aus der ich komme, Lutheraner, Calvinisten, die haben es irgendwie später noch geschafft, dass sie ein bisschen mehr auf die Sachposition gekommen sind, indem sie sich Reformierte genannt haben. Waldenser, nach dem gleichnamigen Erfinder der Straße in Wembach, Petrus-Waldes-Straße. Es gibt natürlich auch hier rühmliche Ausnahmen, die ihre Sachpositionen aufrechterhalten haben. Baptisten sind nicht benannt nach Baptist, sondern das ist eine Sachposition, weil sie in der Tauffrage anderer Meinung waren als die anderen. Ich glaube, das ist ein bisschen lustig dargestellt. Natürlich steckt hinter jeder Spaltung ein ernsthaftes Streben, dass man seinen Glauben richtig leben will. Aber es ist schon interessant, dass auch diese Spaltungen immer mit Namen verbunden sind. Also vielleicht hat Kirchengeschichte neben dem, dass es natürlich Sachpositionen gibt, hat Kirchengeschichte auch immer damit zu tun, dass es bestimmte Personen gab und hat letztlich, vielleicht ist die, wie einer mal gesagt hat, zu 90% Psychologie und zu 10% eben dann doch Theologie. Vielleicht, es geht wahrscheinlich auch nicht anders. Sachfragen sind immer auch in der Gemeinde mit Personen verbunden. Und ich denke auch, dass die Gruppierung auch nicht falsch verstehen. Ich denke, dass es in bestimmten Punkten der Kirchengeschichte schon wichtig war, dass bestimmte Personen mit bestimmten Positionen aufgestanden sind und gesagt haben, so geht es hier nicht. Das war sicher auch immer wieder gut in der Kirchengeschichte. Also angefangen bei Franz von Assisi über Luther und andere. Und es steckt natürlich auch bei Gruppen wie Waldensern große Tragödien dahinter. Das erfährt auch jeder, der mal hier ins Waldenser-Museum geht. Vielen ging es dort tatsächlich um eine Wahrheit und die haben dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Also sollte man auch nicht vergessen. Zurück zu den Auseinandersetzungen in Korinth. Die hallen, denke ich, noch nach, auch in dem heutigen Predigtext, den ich jetzt gleich verlese. Ich verlese den Predigtext in zwei Teilen, weil ich ehrlich gesagt ihn in manchen Punkten nicht ganz einfach zu verstehen fand. Deshalb denke ich, ist schon mal gut, man fängt einfach mal in Teilen an und geht so entlang. Also Paulus schreibt da an diese Leute in Korinth, die eben sich etwas in Gruppen schon aufgeteilt hatten und in verschiedene Positionen vertreten haben. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit oder geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Also ich hatte es ja schon gesagt, es geht bei diesen Auseinandersetzungen um bestimmte Ideen, die Leute hatten. Vielleicht auch um bestimmte Lehrgebäude oder Theorien, die sie sich über den Glauben gemacht hatten. Ich glaube, so ganz genau kann man es einfach nicht mehr fassen. Ich denke, den Leuten, denen das geschrieben hat, denen war das klar, um was es ging. Heute kann man es nur noch mühsam irgendwie versuchen rauszukriegen. Da forschen Theologen schon länger und werden auch noch weiterhin forschen. Es wird noch viele Doktorarbeiten wahrscheinlich geben. Es geht wohl darum, dass es Leute gab, die einen relativ coolen Auftritt hinlegen konnten, also rhetorisch durchaus geschickt waren, um gute Ideen hatten, also vielleicht auch logische Glaubensgebilde, sich logische Theorien gemacht hatten über den Glauben, sehr einleuchtend Dinge darstellen konnten und eben bestimmte Lehrgebäude hatten. Paulus hat mir mal, obwohl man das nicht so denkt, öfters den Vorwurf gemacht, dass er eigentlich kein guter Rhetoriker war. Er war wohl keiner, der hervorragend reden konnte. Da gab es wohl bessere, mindestens nach Einschätzung der Leute damals. Es ist auch von ihm bekannt, dass seine Reden meistens zu lang waren. Also das haben manche Leute bemängelt. Bis dahin, dass mal einer eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Also der könnte ja übermüdet gewesen sein, weil die Leute damals immer nach der Arbeit erst zur Kirche gingen. Aber es war mindestens nicht so, dass Paulus ihn irgendwie wach halten konnte. Also von daher war wohl tatsächlich so, dass jetzt Paulus nicht der brillanteste Rhetoriker war, obwohl man das vielleicht gar nicht so denkt. Und Paulus hält allen diesen Vorwürfen schon mal entgegen: Ich kenne nur Jesus Christus. Das heißt, es geht nicht darum, was ihr euch für Theorien, für Lehrgebäude und für Dinge aufbaut. Die einzige Person, die wirklich wichtig ist, das ist Jesus. Er gibt auch in der Sonderweise, obwohl er das in manchen anderen Situationen tut, keine guten Tipps jetzt. Also wie man sich besser verträgt, macht auch keine Versuche, irgendwie jetzt auf einer anderen Ebene zu schlichten, sondern er sagt einfach, ich stelle euch hier, guckt auf Jesus, den kenne ich und den stelle ich euch in die Mitte. In all euren Streitigkeiten, guckt bitte den an. Paulus ist keiner, denke ich, muss man auch sagen, der Auseinandersetzungen scheut. Also es geht ihm auch nicht darum zu sagen, vermeidet jeden Streit. Da wäre er wahrscheinlich auch der Letzte gewesen. Er ist keinem Streit, wenn er nötig war, aus dem Weg gegangen. Er war sicher keiner, der dafür plädiert hat, in Gemeinden muss irgendwie immer und unter allen Umständen irgendwie Friede herrschen und man muss den Streit vermeiden. Aber bei allen Auseinandersetzungen sagt er, und auch in dieser Auseinandersetzung sagt er, ich kenne nur Jesus Christus. Schaut in euren Auseinandersetzungen jetzt nicht so sehr auf die Personen, die auch mit den Ideen verbunden sind. Schaut weg von den Personen, die bestimmte Ideen und Theorien haben. Schaut erstmal auf das Zentrale am christlichen Glauben. Und das ist nicht eine Lehre, das ist nicht eine Idee oder ein Bündel von Theorien oder irgend sowas, sondern das ist eine Person, die Person Jesus Christus. Und wenn ihr euch jetzt in Gruppierungen irgendwie aufteilt, dann
denkt daran, was das große Gemeinsame ist. Das große Gemeinsame ist, dass ihr Jesus kennt. Und guckt bei allem, was euch trennt und bei allem, was ihr an Verschiedenheit habt, dort drauf, dass er derjenige ist, um den es zentral in eurem Glauben geht. Und dann schiebt er noch einen zweiten Satz nach Paulus. Er sagt, es geht eigentlich nicht nur um Jesus Christus, sondern ich kenne nur Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Also das ist vielleicht auch sein Beitrag zu der ganzen Auseinandersetzung. Vielleicht waren da andere in einer anderen Gruppe, die einen ganz anderen Jesus gekannt haben. Jesus hat ja, man kann ja Jesus unter ganz verschiedenen Aspekten angucken. Also man kann sagen, Jesus ist ein Heiler, Jesus ist ein Lehrer, Jesus ist ein guter Mensch. Das sind alles wahrscheinlich wichtige Aspekte, gegen die auch Paulus nichts hätte. Aber Paulus sagt, ich kenne niemand anders als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und er macht damit den Leuten deutlich, die jetzt gerade anfangen, sich irgendwie in Gruppen aufzulösen und in ihren Auseinandersetzungen sich zu ergehen. Der zentrale Punkt in eurem Glauben ist weiterhin der, dass da einer für euch gestorben ist und ihr damit Zugang zu Gott habt. Und der christliche Glaube ist auch nicht in erster Linie eine Ethik und auch kein christliches Menschenbild und auch keine Werte in erster Linie. Darum geht es erstmal gar nicht. Sondern es geht erstmal um eine Person, es geht um Gott und es geht um Gott, der für euch gestorben ist. Wenn man das natürlich ins Zentrum seines Lebens stellt, dann ist es klar, dass das Auswirkungen auf Werte, auf Ethik und auf Menschenbild hat, klar. Aber der Glaube fängt mit dem gekreuzigten Jesus an, hört mit dem gekreuzigten Jesus auf und alles dreht sich um den. Das ist der zentrale Punkt, worum es im christlichen Glauben geht. Und erinnert auch die Leute in Korinth damals daran, dass das sogar seine Missionsstrategie war. Also, Paulus sagt, das fand ich auch interessant, das hat man ja sicher hundertmal gelesen, wenn man über diese Texte gelesen hat. Ich sicher, oder immer mal wieder gehört. Paulus sagt, ich war ein schwacher Mensch und zitternd vor Angst. Also sagt Paulus über sich, wo man immer denkt, ja, der große Paulus, der losgezogen ist mit so einem Kreuz und immer ein Mods einen durchgezogen hat, der sagt, nee, ich war ein schwacher Mensch und zitternd vor Angst. Und meine einzige Überzeugung, die ich hatte, war immer, dass Gottes Geist wirkt, wenn ich da irgendwie rede. Also er ist sich wohl auch selber darüber klar, dass er jetzt rhetorisch nicht so der Reiser war. Trotzdem hat er gesagt, ich stelle mich dahin und ich glaube, dass irgendwas von dem, was ich sage, bei diesen Menschen ankommt. Was nicht ich machen kann durch meine Brillanz, sondern was Gottes Geist bei den Menschen bewirkt. Und meistens hat er den Menschen, das stimmt schon, wenn man anguckt, was Paulus so geredet hat, dann hat er meistens den Menschen irgendwie sowas versucht zu sagen, es gibt einen Gott und Jesus ist gestorben, damit du zu diesem Gott kommst. Das war immer ein zentraler Punkt, der hat dann meistens noch irgendwas drumherum garniert, wenn man in der Apostelgeschichte guckt, wo er so die Leute ein bisschen abgeholt hat, aber dieser zentrale Punkt war in seinen Reden, auch wenn er zum ersten Mal mit Leuten geredet hat, immer da. Ihm war wahrscheinlich auch bewusst, dass er sich mit anderen Eigenschaften von Jesus, wahrscheinlich den Jesus als Lehrer oder so, als guter Mensch, dass er vielleicht auch bei den Leuten Eingänge hören zunächst mal besser angekommen wäre. Er sagt trotzdem, selbst zu meiner Missionsstrategie hat es dort gehört, davon zu reden, dass Jesus gekreuzigt ist, obwohl, wenn man das noch nie gehört hat, wahrscheinlich erstmal völlig unverständlich daherkommt. Und man tatsächlich vorstellen kann, dass Paulus immer mit Angst und Zittern da vorne stand, was jetzt eigentlich passiert. Ob überhaupt einer ihm zuhört oder ob das überhaupt einer versteht. Und tatsächlich darauf vertraut hat, dass Gottes Geist das macht. Er war zutiefst davon überzeugt, dass das ist Gottes Geist und nicht eine Lehre. Auch nicht das, wie gut er reden kann oder wie schlecht er reden kann. Oder ein gut ausgedachtes Ideengebilde, die Leute überzeugt, sondern wirklich Gottes Geist. Und sozusagen er niemanden in die Nachfolge Jesu oder ins Reich Gottes hinein argumentieren kann. Und die zweite Überzeugung bei ihm war, dass niemand aufgrund von Gedankengebilden oder Theorien oder Ideen ein Leben gestalten kann. Das reicht nicht, das trägt nicht. Sondern im Grunde braucht es immer am Ende Gottes Kraft.
selbst wenn Theorien manchmal zusammenbrechen, auch Theorien über den Glauben, die man sich gemacht hat. Also er sagt im Grunde den Leuten, die sich in verschiedene Gruppen zerstreuten, überschätzt euch nicht und überschätzt euch auch nicht mit euren Ideen, wegen der ihr euch zerstreitet. Schaut auf Jesus, den Gekreuzigten, guckt auf ihn, sprecht über ihn und dann lasst Gott wirken mit seinem Geist und seiner Kraft. Ich hatte übrigens 3 Punkte heute, das habe ich heute vergessen zu sagen. Der erste war jetzt, das war der längere, ich kenne nur Jesus. Meine 2 anderen Punkte, die werden etwas kürzer sind. Ich bin doch nicht blöd und ich sehe was, was du nicht siehst. Ich komme jetzt zum Punkt, ich bin doch nicht blöd. Ich lese den weiteren Teil, den zweiten Teil des Predigttextes. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die reif dafür sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Der Text im zweiten Teil ist, glaube ich, deshalb auch ein bisschen schwierig verständlich, weil Paulus wiederum versucht, sozusagen die Sprache der Leute, die philosophische Ideen formulieren, aufzunehmen. Das ist bis heute schwierig. Also ich finde, er hat den Gemeinden und damit auch uns und mir, der darüber redet, ganz schön viel zugemutet. Also ich weiß nicht, ob die damals irgendwie philosophisch Bewanderte waren oder so. Von der Begrifflichkeit her ist es so wohl, dass das, was für uns bis heute, ich finde schon relativ, also mindestens nicht einfach zugänglich ist, dass es auch schon damals aus einer philosophischen Sprache stammt. Also er hat sozusagen versucht, das auch in den Worten seiner Gegner sozusagen, die Worte seiner oder dieser Leute, die in den Auseinandersetzungen sind, aufzunehmen, um sozusagen das zu sagen, was er sagen will. Vielleicht kommt daher auch dieser manchmal etwas sperrige Zugang zu diesem zweiten Teil des Predigttextes. Ich versuche mal zu sagen, was ich verstanden habe von diesem zweiten Teil. Also erstmal zu dem Begriff Weisheit. Ich denke, Weisheit geht nicht nur darum, dass man irgendwie schlau ist oder dass man clever ist oder dass man logisch denken kann. Vielleicht auch, ich denke, es geht um die Frage, was ist wichtig für diese Welt, fürs Leben, also so um die ganz großen Grundfragen. Das steckt hinter Weisheit. Wissen, Erfahrung, vielleicht auch um Nachspüren und Fühlen. Wie komme ich an die Grundfragen des Lebens ran? Was sind die Antworten auf die großen und grundlegenden Fragen? Damals haben ja die Leute mindestens darüber schon noch nachgedacht. Also die ganzen Philosophien und die ganzen griechischen Philosophen, die in diesem Umfeld eine Rolle spielen, die haben ja alle über diese Fragen noch nachgedacht. Wie ist es mit dem Leben? Wie ist es mit Tod? Wie ist es mit Leid? Also woraus sich dann die ganzen Fragen natürlich geben, wie gestalte ich ein Leben, wenn ich jetzt weiß, wie das mit Leid und Tod ist? Auch die großen gesellschaftlichen Fragen, Gerechtigkeit, das steckt, glaube ich, alles hinter dieser Frage, was man eigentlich unter Weisheit versteht. Und ich bin Paulus dankbar, dass er sagt, auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit. Also christlicher Glaube ist nicht blöd. Das ist auch, und wer Christ ist, der muss nicht automatisch blöd sein. Der denkt einfach in einem anderen Rahmen. Aber er sagt, dieser Rahmen, der gibt was her für die Grundfragen des Lebens. Das will Paulus den Leuten sagen. Dieser Rahmen gibt was her. Und vieles bei Paulus ist es so, sagt er. Im christlichen Glauben, wenn man den Rahmen sozusagen als Gesetz nimmt, dann kann man vieles denken und kommt auf Erkenntnisse,
die dann auch ganz wichtig sind. Weil oft hört man so, ja, wir haben halt die Torheit des Kreuzes. Paulus sagt aber nicht nur, wir haben die Torheit des Kreuzes, sondern die Torheit in der Torheit des Kreuzes, ist die unmittelbar vor diesem Text sagt er, da steckt eine tiefe Weisheit. Und genau darum geht es. Also christlicher Glauben, das hat nicht was damit zu tun, dass man sich jetzt von allem verabschieden muss. Manchmal wird man in die Position reingespült, dass man sagt, Christ sein ist ein bisschen zurückgeblieben oder so. Paulus sagt, auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit und er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wir sind die, die die Weisheit Gottes haben. Also wenn es von irgendwoher, wenn wir auf Christus, den Gekreuzigten, schauen, dann haben wir die ultimative Weisheit Gottes gesehen. Und von daher lassen sich auch über die Fragen des Lebens wirklich nachdenken. Das ist der beste Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, eben über die großen Fragen. Tod, wie ist es überhaupt mit dem ganzen Leben? Wie ist es überhaupt mit der Welt? Da ist der christliche Glaube geradezu der Ausgangspunkt, sagt Paulus. Und es ist eben nicht blöd, Christ zu sein. Zweiter Punkt, ich sehe was, was du nicht siehst. Da habe ich mir am schwersten getan mit diesen Begriffen geheimnisvolle Weisheit, geheim, Geheimnis enthüllt, verborgen. Anscheinend ist es so, dass wer nichts anderes als Jesus kennt, als Jesus den Gekreuzigten kennt, der hat den Schlüssel sozusagen, dass einem Gott nochmal eine ganz andere Welt aufschließt. Und ich wiederhole jetzt einfach dazu nochmal zwei Sätze aus dem Bibeltext, die, wenn man sie einfach nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wirklich atemberaubend sind. Also ich habe die Sätze hier schon auch häufig gelesen, aber die sind mir gestern und in den Tagen davor, als ich den Text gelesen habe, nochmal durch den Kopf gegangen. Und ich habe gedacht, du hast wahrscheinlich nicht ganz viel von den Begriffen, was da steht, aber es ist anscheinend eine Wahnsinnsperspektive. Also der erste Satz ist, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Also sicher gehört da schon mal die Idee dazu, dass einer stirbt für die ganze Menschheit. Das war, glaube ich, vorher auch nicht da, der Gedanke. Das ist schon mal, vielleicht ist das mit dem Gedanken gemeint. Aber es ist schon interessant, worauf kein Mensch jemals gekommen ist. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also das heißt, Gott ist anscheinend für wirklich größere Überraschungen gut. Da ist mehr drin, als auf was Milliarden von Menschen kommen können, heißt es letztlich. Und dann ist noch ein zweiter Satz drin, der auch nochmal mich irgendwie staunend zurückgelassen hat, wo ich auch denke, das muss auch eine riesige Perspektive sein, nämlich der Satz, denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Und davor steht, dass wir diesen Geist haben. Das heißt, wenn ich mir das genau durchdenke, in uns lebt der Geist Gottes, der alles erforscht, also alles, diese Welt, alles, und noch so weit vordringt, dass er selbst die geheimsten Absichten Gottes erforscht. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es muss man sich einfach mal, das steht hier in der Bibel. Ich ahne, was das vielleicht bedeuten könnte, aber das ist ein Riesending. Also wir haben einen Geist, der so weit reicht, dass er die geheimsten Absichten Gottes auch erforscht. Und der lebt in jedem von uns. Ich verstehe es wirklich wahrscheinlich nur ganz wenig davon. Aber das ist eine Wahnsinnsperspektive. Ich habe das nicht komplett begriffen. Mit dieser Perspektive lasse ich euch zurück. Amen.